Okay, guten Tag. Ich möchte zuerst mal herzlich danken den Veranstalterinnen, dass ich überhaupt hier sein darf. Es ist mir ein Vergnügen und eine Ehre. Zu meinem Vortrag, er wird sich in zwei Hauptteile gliedern. Einen geschichtlichen Teil und einen Teil, in dem ich die aktuelle Situation schildern möchte. Zum ersten Teil, dem geschichtlichen. Die Geschichte von Radio Lora ist natürlich auch ein Teil Schweizer Radiogeschichte. Sie geht zurück bis in die 70er Jahre. Damals herrschte noch die SRG, die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, als Monopolistin über die schweizerische Radiolandschaft. Es war auch gleichzeitig der Höhepunkt der Piratenradiobewegung. Die PTT kurfte mit ihrem Peilwagen durch die Stadt und suchte geheime Radiostudios in Wohnstuben. Und Radio 24 zog es dann vor, aus Italien in die Schweiz einzustrahlen. Das Interessante daran ist natürlich auch, dass es dann eine gewisse Allianz gibt zwischen zum Beispiel das Piratinnenradio Bewegung und zum Beispiel irgendwelchen Kapitalisten, also die dann das Monopol brechen wollen, um damit dann gelegentlich mal Geld zu machen. Also Radio 24 wäre das Paradebeispiel. Roger Schawinski war mal noch ein Idol auch der linken Bewegung, weil er halt mitgekämpft hat, damit das Monopol der SRG gebrochen werden soll. Mittlerweile ist er Multimillionär und kein Idol mehr der Linken. Das Umfeld von Radio Lora, aus dem Radio Lora entstanden ist, da kann man so ein paar Sachen nennen, politische Linke, Hausbesitzerinnen-Szene, antiimperialistische Gruppen, Drittweltorganisationen, später auch Frauenbewegung und dann sicher auch noch sehr wichtig in den Anfang 80er Jahre die Jugendunruhen in Zürich, die haben den Druck sicher auch mit verstärkt. Die Radio Lora hat erstmals als Radio Lora in einem Versuch gesendet, 1982, glaube ich, aus dem autonomen Jugendzentrum. Der Sendestart, der legale Sendestart war dann im November 83 und das Projekt stieß schnell auf ein großes Interesse und entsprechende Unterstützung in der Bevölkerung. Es fand sich schnell eine Basis von Mitgliedern, die das Radio finanziell oder durch Mitarbeit unterstützt haben. Ich mache noch einen kurzen Durchgang durch die Geschichte von Radio Lora. Zum Beispiel 1986 wurde ein Brandanschlag verübt, der sämtliche Studioeinrichtungen zerstört hat. Dieser Brandanschlag wurde nie aufgeklärt, was natürlich sehr verdächtig ist. Den Verdacht, dass es von Rechtsextremen verübt worden sein könnte, natürlich noch erhärtet, weil das dann halt auch die Erklärung wäre für die Laschheit der Polizei in der Aufklärungsarbeit. 1990 wird dann auf 24-Stunden-Betrieb umgeschaltet. Früher wurde nur am Morgen und am Abend gesendet. 1993 kam die ganz große Finanzkrise. Das ging eigentlich dann so, dass die Mitgliederbeiträge für das nächste Jahr, die fangen so im November, Dezember an einzutröpfeln. Und man hat jahrelang immer auf Pump gelebt. Irgendwann mal ist das Geld dann halt schon im Frühsommer ausgegangen und dann die Mitgliederbeiträge lassen dann natürlich noch ein bisschen auf sich warten. Die Betriebsgruppe, das Team hat sich dann gleich selbst entlassen. Der Sendebetrieb wurde aber aufrechterhalten, indem die Sendungsmacherinnen die Arbeit der Betriebsgruppe in Selbstregie, in Gratisarbeit weiterführten und erst noch für ihre Sendezeit bezahlten. Das heißt, auf diese Art wurde es weitergeführt. Von den ca. 300 Leuten, die damals aktiv waren, haben nur etwa 100 weitergemacht. Also sind dann einige ausgeschieden. Das hat zu bestimmten Entwicklungen geführt. Einerseits wurde Platz geschaffen im Programm durch den Ausfall von fast zwei Dritteln der Sendungsmacherinnen. Das hat Platz geschaffen, um einen Frauentag einzuführen. Der Montag wurde zum Frauentag. Die Hälfte des Äthers nennt sich der Zusammenschluss der Frauen im Radio Lora. Sie wollen die Hälfte des Äthers für sich und darum heißen sie auch so. Es wurde der Martes Latino eingeführt, das heißt, der Dienstag ist seit 1993 ausschließlich in Spanisch. Das hat seinen Grund eben auch darin, dass genau die Latinos und Latinas sehr aktiv waren in der Zeit, wo es eben wirklich nötig war, wo das Radio Lora auch hätte verschwinden können. Und auch, das war auch der Moment, wo immer mehr fremdsprachige Sendungen ins Programm rutschten, einfach auch deshalb, weil die fremdsprachigen Leute in der Schweiz vermutlich das Radio ganz speziell geliebt haben und das darauf nicht verzichten konnten. Lora hat sich zunächst in seinen Anfangsjahren vor allem durch sein politisches Engagement profiliert. Das Profil hat sich dann aber langsam gewandelt. Die heutige Zeit ist apolitischer und das drückt sich dann natürlich hauptsächlich aus durch den Rückgang von Wort- und Politiksendungen. Im Gegenzug wurden die Musiksendungen ausgebaut. Ein neuer Schwerpunkt sind zum Beispiel jetzt Technosendungen. Es gibt ganze Tage und Nächte, die der Technomusik gewidmet sind. Die fremdsprachigen Sendungen werden laufend weiter ausgebaut. Bereits haben wir je nach Zählart 17 bis 19 Sprachen im Programm. Etwa 40% der Sendezeit werden in Fremdsprachen bestritten. Und das Publikum dieser fremdsprachigen Sendungen ist vermutlich das treueste. Natürlich will ich damit nicht sagen, dass es keine politischen und kritischen Sendungen mehr auf Deutsch gibt. Das ist natürlich nicht so. Es ist nur einfach so, dass die immer stärker abgenommen haben und jetzt einfach nicht mehr diesen ganz zentralen Stellenwert haben, die sie früher hatten. Was auch nicht fehlen darf in einem kurzen geschichtlichen Überblick, ist der sogenannte Fischenskandal. Dank der jahrelangen Bespitzelung durch die politische Polizei haben wir eine wirklich gute Dokumentensammlung. Wir konnten sogar Dokumente, die beim Brand 1986 zerstört worden waren, wieder ersetzen. Das ging so. Der Fischenskandal, der ist aufgeflogen Anfang der 90er Jahre. Man hat da gemerkt, dass die sogenannte Staatsschutzpolizei, wovor sie uns beschützt, weiß ich nicht ganz genau, aber in jahrelanger Feinarbeit eine umfangreiche Dokumentation erstellt hat, eben über alle möglichen und unmöglichen Staatsfeinde, vor allem natürlich innere Staatsfeinde, und Radio Lora war da entsprechend sowieso außerordentlich suspekt. Gab der politischen Polizei auch entsprechend viel Arbeit. Nachdem der Skandal aufgeflogen war, hat man der politischen Polizei natürlich verboten, sowas je wieder zu tun, und hat den fischierten Leuten und Organisationen die Möglichkeit gegeben, das gesammelte Material zu bestellen. Jetzt haben wir ein paar Kilo von so Kartonschachteln voll Fischen im Lora, was ziemlich interessant ist, eben auch um zu sehen, wie was so Staatsschutz dann so interessant findet. Natürlich gehört die Polizei nach wie vor zu unserem treuesten Publikum, das wissen wir auch. Trotzdem, seit 1996 kommen wir in den Genuss von Gebührensplitting. Ich habe da auch eine Folie dazu. Was ist Gebührensplitting? Früher waren die Radio- und Fernsehgebühren, die gibt es glaube ich in Österreich auch, die waren nur zur Finanzierung staatlicher Radio- und Fernsehstationen gedacht. Es hat sich dann ein gewisser Druck aufgebaut, Anfang der 90er Jahre, dass auch andere Sendeleistungen privater Anbieter auch vergolten werden sollen. Zum Beispiel für finanzschwache Sender, die unter Auslandkonkurrenz leiden, weil da Sender aus dem Ausland einstrahlen und entsprechend der Werbekuchen kleiner wird, Sender in Berggebieten, die mehrere Sendeanlagen haben müssen, kommen auch in Genuss von Geldern, etc. Für dieses Gebührensplitting stehen etwa 7 Millionen Schweizer Franken zur Verfügung. Um das in Schilling umzurechnen, muss man das etwa mit 8 multiplizieren. Von diesen 7 Millionen Franken wird 1 Million unter den schwach und nicht kommerziellen Radios verteilt. Seit der Einführung des Gebührensplittings hat Lora auch jetzt Radiogeschwister gekriegt in der Schweiz. Das sind Rabe in Bern, Rasa in Schaffhausen, Kanal K im Aarau, Radio X in Basel und Radio Dreifach in Luzern. Das hängt insofern mit den Gebührensplitting zusammen, als diese Sender sich natürlich nicht wie Radio Lora ausschließlich aus Mitgliederbeiträgen finanzieren könnten, weil einfach die Ressourcen fehlen. Das heißt, es wohnen nicht genug Leute in der Gegend und entsprechend wäre das denen gar nicht möglich gewesen. Das heißt, das Gebührensplitting hat denen überhaupt erst ermöglicht, genug Geld zu haben, um den Sendebetrieb überhaupt aufzunehmen. Radio Lora ist das einzige nicht kommerzielle Radio der Schweiz. Die anderen Schwesterradios sind schwach kommerziell. Das heißt, sie haben zwar, dürfen auch keine Werbung machen, aber Sponsoring ist erlaubt und eben das Gebührensplitting hält die eigentlich am Leben. Ohne das ginge es kaum. Kanal K zum Beispiel hat eine lustige Regelung getroffen. Die haben auf ihr Recht, Sponsoring zu betreiben, verzichtet und kriegen jetzt von der Konkurrenz in Aarau 200.000 Franken im Jahr, die Hälfte des Budgets, überwiesen. Das heißt, die müssen eigentlich dafür gar nichts tun. Dafür, dass sie keine Werbung machen, kriegen sie Geld. Das ist ja auch ziemlich praktisch. Ich will noch kurz die Unicom erwähnen. Die Unicom ist die Union nicht kommerzieller Radiostationen in der Schweiz. Die gibt es seit es Radio Lora gibt. Radio Lora war während fast 13 Jahren das einzige Mitglied. Mittlerweile eben haben wir mehr Mitglieder. Die Unicom funktioniert auch unter anderem als, wie nennt man das, als Gruppe, die dann eben diesen Druck aufs Establishment, das heißt politische Establishment, ausüben kann. Das heißt, es sind die Leute, die zum Beispiel im Parlament eben auch dafür gesorgt haben, dass es mit dem Gebührensplitting endlich vorwärts geht. Natürlich haben auch die kommerziellen Privatradiostationen Interesse daran, aber vor allem eigentlich die nicht kommerziellen Radiostationen. Nun, wir von Radio Lora und überhaupt auch die anderen schwach kommerziellen Radiogeschwister, wir kriegen das Geld für folgende Leistungen. Es geht darum eigentlich, dass bei uns der Service Public honoriert wird, den die staatlichen Radios nicht machen wollen und die oder nicht machen können. Die kommerziellen Radios haben da eh keine Interesse dran. Das heißt, wir kriegen Geld für kulturelle Sendungen mit Lokalbezug, wir kriegen Geld, wenn wir Sendezeit Vereinen zur Verfügung stellen, wir kriegen Geld für Sendungen, die von Jugendlichen, Alten etc. gemacht werden. Das heißt, das sind dann irgendwie sogenannte Randgruppen, das Wort habe ich nicht herausgefunden. Und vor allem auch für fremdsprachige Sendungen. Das heißt, wir vom Radio Lora kriegen vor allem Geld vom Gebührensplitting wegen unserer fremdsprachigen Sendungen. Das heißt, die fremdsprachigen Sendungen werden durch das Gebührensplitting auch zu einem finanziellen Standbein von Radio Lora, weil sonst würden wir einfach viel weniger kriegen. Das Gebührensplitting darf höchstens 50% des Budgets betragen. Das heißt, wir müssen, wenn wir Recht haben, ist beispielsweise auf 200.000 Franken im Jahr, müssen wir auch selbst 200.000 Franken einnehmen. Sonst, wenn wir das nicht schaffen, dann müssen wir halt entsprechend das Geld wieder zurückgeben. Zudem funktioniert es nur als Defizitgarantie. Das heißt, wir müssen so viel Defizit machen, wie das Gebührensplitting ausmacht. Diese Regelung verhindert leider zum Beispiel Sparen. Das heißt, wenn wir nicht alles Geld ausgeben, was wir budgetiert haben, können wir das nicht auf die Seite legen, sondern müssen es zurückgeben. Das ist ziemlich tricky. Also erstens mal muss die Buchhaltung da wahnsinnig viel rechnen, damit wir ganz genau 197.500 Franken Defizit machen. Und zweitens eben, wir haben ein kleines Defizit schon von früheren Jahren her und das können wir nicht abtragen wegen dieser Regelung. Das ist ziemlich eklig. Zunächst hat das Gebührensplitting uns ermöglicht, das Budget zu erhöhen. Es hat zum Beispiel auch eine kleine Lohnerhöhung gegeben. Aber leider ist das schon praktisch wieder aufgefressen worden durch den Rückgang der Mitgliederzahlen. Das heißt, komischerweise haben wir heute 1999 nur ein geringfügig höheres Budget als vor der Einführung des Gebührensplittings 1995. Das ist auch ziemlich eklig für uns. Es ist auch paradox, früher gab es ein großes Interesse in der Bevölkerung, es gab Bespitzelung, und keine staatliche Unterstützung. Und heute halten die Gelder aus dem Gebührensplitting das Lora am Leben. Wir sind uns bewusst, dass wir damit ein Risiko eingehen. Wir werden erstens von diesen staatlichen Zuschüssen abhängig. Und wenn einmal ein Wechsel in der Medienpolitik in der Schweiz geschieht, dann wird es hart. Das heißt, es könnte zum Beispiel in 4 Jahren einen noch größeren Rechtsrutsch geben als vor einem Monat und dann könnte es gut sein, dass das Geld dann ausbleibt. Also wir haben etwas Ähnliches erlebt wie in Österreich auch vor kurzem. Das heißt, wir müssen unbedingt versuchen, trotz des Gebührensplittings eben nicht faul zu werden, sondern weiter versuchen, uns so weit wie möglich selbst zu finanzieren. Das hat natürlich eben, das gibt Probleme, also wir haben in der heutigen Zeit natürlich die Probleme, dass die Zeiten viel unpolitischer sind. Wir haben sinkende Mitgliederzahlen, wie schon erwähnt. Es wird auch immer schwieriger für uns, für Benefizanlässe Leute zu rekrutieren. Also wenn wir irgendwie ein Fest machen oder einen Tag der offenen Tür, wenn wir Helferinnen brauchen, dann haben wir damit verdammt Mühe. Weiteres Problem ist vielleicht nicht so groß, aber zum Beispiel früher hat man die Revolution über den Äther diskutiert, das macht man heute auch nicht mehr. Dass Solidarität und politisches Engagement früherer Zeiten sind am Schwinden, eindeutig. Interne Auseinandersetzungen gibt es nicht mehr über politische Themen, sondern meist über Sendezeitansprüche. Es wird ziemlich hin und wieder ziemlich eifersüchtig und egoistisch um Sendezeit gekämpft. Das Projekt wird nicht mehr so sehr wie früher als Ganzes wahrgenommen, sondern viele Leute sehen nur noch ihre eigenen Sendungen als das Wichtigste. Die Strukturen des Projekts sind abgesehen davon auch teilweise ein bisschen überholt. Änderungen sind aber schwierig durchzusetzen. Ich gehe im zweiten Teil ein bisschen darauf ein. Als Zusammenfassung nochmals kurz die Hauptpunkte, wo der Einfluss der Schweizer Medienpolitik sich auf die freien Radios auswirkt und damit natürlich auf den Zugang von sprachlichen Minderheiten zu den Medien, im Speziellen zum Radio. Denn eins muss man klar sehen, fast nirgends sonst in der Schweiz wird in Fremdsprachen gesendet. Nur die alternativen Lokalradios gewähren diesen Zugang. Und da möchte ich die folgenden Punkte nochmals kurz erwähnen. Die Schweiz ist ein konservatives Land. Alternative Medienprojekte passen da eigentlich nicht recht ins Bild. Irgendwie ist die Schweiz aber trotzdem auch ein liberales Land. Es liebt es, es braucht es, sich einen liberalen Touch zu geben. Und mittlerweile haben sie gemerkt, dass das Radio Lora es nicht geschafft hat, die Revolution in Gang zu bringen und durchzuführen. Folglich haben sie jetzt mittlerweile auch die Liebe zu uns entdeckt. Wir stören ja nicht wahnsinnig. Entsprechend kommt dann sowas, wird sowas möglich wie das Gebührensplitting. Wir kriegen dann explizit Geld dafür, dass wir Dinge tun, woran die staatlichen und kommerziellen Medien nicht interessiert sind. Das heißt, wir tun beispielsweise was für die Integration, für die Information unserer sprachlichen Minderheiten. Und das sollte ja bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch Sache des Staates sein. Damit, dass er uns das Geld gibt, beruhigt er ein bisschen sein schlechtes Gewissen. Und schmücken kann er sich dann entsprechend mit den Lorbeeren, dass er Geld ausgibt, weil Geld ausgegeben ja fast schon sowas ist wie etwas tun. Im Grunde genommen nehmen wir ihm aber die Arbeit ab und kosten tut es erst noch vergleichsweise wenig. Ja, das wäre der letzte Teil meines Vortrags. Ich weiß nicht, ob zu diesem geschichtlichen Teil noch Fragen sind. Sonst gehe ich zum zweiten Teil über. Zunächst mal das statistische Umfeld in Zahlen. Die Schweiz hat etwa 7 Millionen Einwohnerinnen, davon sind 1,3 Millionen Migrantinnen, was etwa knapp 20% ausmacht. In Zürich kommen auf 340.000 Einwohnerinnen 101.000 Migrantinnen, das sind knapp 30%. Die potenzielle Hörerschaft von Radio Lora beträgt etwa 1,5 Millionen in der Region Zürich. Dann ein paar Zahlen zu Radio Lora. Über 2000 Mitglieder, über 300 Sendungsmacherinnen, 82 Sendegefäße, 17 Sprachen, vielleicht auch 19, je nachdem, ob Serbisch, Kroatisch und Bosnisch verschiedene Sprachen sind oder nicht. 3 Studios, 1 Radio. Ja, ich habe noch das Organigramm kopiert. Ich glaube, das muss ich. Ja. Organigramm ist ziemlich kompliziert. Wenn jemand bei uns neu eingestellt wird, dann rechnen wir etwa mit einem halben Jahr, bis diese Person sich in diesen Strukturen bewegen kann. Kommissionen, versteckte Hierarchien, viele Leute. So viel Zeit haben wir natürlich nicht, aber ich möchte ein bisschen darauf eingehen. Die Basis von Radio LoRa bilden zwei Vereine und eine Stiftung. Die finanzielle Basis von Radio LoRa ist der Verein Finanz. Das sind die Mitglieder, also eben diese über 2000 Leute, die ihren freiwilligen Jahresbeitrag jeweils bezahlen. Aus diesen 2000 Mitgliedern rekrutiert sich der Verein Produkt. Man kommt darüber vom Verein Finanz in den Verein Produkt, indem man anfängt, Sendungen zu machen. Das heißt, man macht einen Antrag, der wird von der Sendekommission entweder angenommen oder abgelehnt. Wenn er angenommen wird, dann ist man automatisch Mitglied des Vereins Produkt. Der Verein Produkt ist, sagen wir mal, die Basis von Radio LoRa in dem Sinn, dass dort die Entscheidungen gefällt werden. Das heißt, Radio LoRa ist ein basisdemokratisches Projekt. Die höchste Instanz, die es überhaupt gibt im Radio LoRa, ist die Vollversammlung der Produktmitglieder. Die VV wählt die Gremien, die dann die täglich anfallende Arbeit übernehmen und ist letzte Rekursinstanz. Das heißt, wenn irgendein anderes Gremium einen Entscheid fällt, mit dem gewisse Leute nicht einverstanden sind, dann können sie dann eben an der VV rekurrieren. Dann wird das Ganze nochmals aufgerollt. Noch schnell zur Stiftung. Die Stiftung ist Inhaberin der Konzession und Besitzerin der Hardware. Das heißt, sie stellt eigentlich dem Verein Produkt das Radio zur Verfügung. Alles, was man berühren kann, ist im Besitz der Stiftung. Der Vorteil ist derjenige, das ist eigentlich ein Trick. Der Vorteil ist derjenige, die Stiftung kann nicht pleite gehen. Wir bezahlen mit unserem Geld, das wir einnehmen, die Anschaffung, das heißt irgendwie neue Geräte, was auch immer, und schieben das aufs Konto der Stiftung. Sollte jemals das Radio LoRa pleite gehen, dann verschwinden wohl die zwei Vereine, aber nicht die Stiftung. Das Haus, die Einrichtung, die Studios, alles bleibt erhalten. Man kann am Flug zwei neue Vereine gründen und weitermachen. Das ist kein schlechter Trick. Zu den Gremien. Die VV, die Vollversammlung, wählt entsprechend die Programmkommission und die Personalkommission. Die Programmkommission heißt bei uns Sendekommission, SK. Personalkommission ist der PV. Diese Gremien müssen zur Hälfte aus Frauen bestehen, mindestens zur Hälfte und mindestens zur Hälfte aus Migrantinnen. Das ist eigentlich der Ansatz, der irgendwie gewährleisten soll, dass das ganze Projekt nicht von Schweizer Männern da geführt wird, sondern dass eben auch entsprechend alle mitmachen. Die Personalkommission stellt die Betriebsgruppe ein. 360 Stellenprozente sind verteilt auf 6 Personen. Also ich zum Beispiel habe die Administrationsstelle inne. Wobei zu sagen ist, dass die Frauenstelle von der Hälfte des Äthers angestellt wird. Das heißt, da wählen nur die Frauen diejenige Frau aus, die dann den Job hat. Außerdem haben wir noch Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose. Im Moment sind etwa 5 Leute bei uns als Arbeitslose angestellt, machen für uns gratis, das heißt, die Stadt bezahlt das. Und da sind auch Ausländerinnen dabei, also zum Beispiel im Moment eine Kosovo-Albanerin und eine Italienerin. In der Betriebsgruppe gilt die Quote für Ausländerinnen nicht, aus dem einfachen Grund, weil gewisse Jobs halt von Leuten gemacht werden müssen, die Deutsch perfekt beherrschen, also Schriftverkehr und so. Muss natürlich auf Deutsch passieren, die Zeitung wird auch auf Deutsch herausgegeben. Wir versuchen aber immer wieder auch fremdsprachige Leute einzustellen. Also für die Frauenstelle ist das zum Beispiel möglich, für die Technikstelle ist das auch möglich, das wird immer wieder gemacht. Dort gilt aber die Quote, mindestens 50% Frauen auch. Jetzt, was die Integration von Fremdsprachigen ins Projekt LoRa betrifft, haben wir schon eigentlich das erste Problem mit den Quotenregelungen in den Kommissionen. Diese Quoten werden sehr oft nicht erfüllt, einfach aus dem einfachen Grund, weil wir keine fremdsprachigen Leute finden, die mitmachen wollen in den Gremien. Die Probleme, warum das so ist, wissen wir nicht. Also es können Sprachprobleme sein. Das heißt, gewisse Leute, die Sprache in den Gremien ist natürlich Deutsch und man muss schon wenigstens ein bisschen Deutsch können, damit man in seinem Gremium mitarbeiten kann. Wir vermuten auch, es könnte was zu tun haben mit einem gewissen Machtgefälle oder überhaupt einfach mit einer relativ schlechten Integration der Fremdsprachigen, trotz allem im Projekt, dass wir eigentlich an die gar nicht rankommen. Natürlich werden Quoten trotzdem eingehalten, aber eben sehr oft pseudomäßig. Also das heißt, zum Beispiel ist ein Deutscher, wird als Migrant sitzt in einer Kommission oder eine Spanierin, die in der Schweiz aufgewachsen ist und nur auf Deutsch Sendungen macht. Ich zum Beispiel bin auch Vertreter, bin ein fremdsprachiger Sendungsmacher, das stimmt natürlich auch, ich mache ja nur auf Spanisch Sendungen über die Schweiz. Eben, so läuft es dann. Es ist nicht immer einfach. Wir bemühen uns wirklich, aber es gelingt einfach nicht immer. Nach welchen Gesichtspunkten funktioniert LoRa? Es gibt ein Redaktionsstatut, dessen Quintessenz ist kein Rassismus, kein Sexismus, kein Kommerz. Unter Kommerz oder kein Kommerz verstehen wir, dass wir keine Werbung dulden. Das heißt, erstens mal ist es uns verboten von der Konzession her, wir dürfen gar nicht. Abgesehen davon ist es uns aber auch, das ist auch unser Credo, wir wollen das nicht. Es hat immer wieder Leute gegeben, die im LoRa aus dem Sendung machen versucht haben, irgendwie Profit zu schlagen. Das heißt, irgendwie erzählt haben, wo sie letztens ihr Auto reparieren lassen haben oder wo es günstig ist, sich die Haare schneiden zu lassen. Sehr beliebt sind auch die Leute, die in irgendwelchen Diskotheken arbeiten und das dann immer wieder betonen, wie gut man sich da amüsiert. Da fließt auch Geld, das wissen wir. Und das versuchen wir dann immer wieder zu unterbinden. Also wenn wir es beweisen können, wenn wir es nachweisen können, dann wird die Person sofort ausgeschlossen. Das wird nicht akzeptiert. Es gibt auch, sehr beliebt ist auch Musikwünsche oder Grüße durchgeben gegen Entgelt. Das tolerieren wir nicht. Dass man kein Geld dafür kriegt, für Sendung machen im Radio LoRa, ist einer der Eckpunkte der LoRa-Philosophie. Da gibt es einfach gibt's gar keine Diskussion darüber. Wobei natürlich dann immer wieder diskutiert wird, was denn Werbung eigentlich ist. Das ist nicht immer ganz einfach zu definieren. Ein wichtiger Teil des Wochenprogramms sind die offenen Kanäle. Sie ermöglichen auch Leute, die keine feste Sendezeit haben im Radio, den Zugang zu Sendezeit. Wir offerieren technische Unterstützung, falls diese nötig sein sollte, und garantieren eben damit diesen niederschwelligen Zugang. Das heißt, es können irgendwelche Leute anrufen, irgendeine Schulklasse oder ein Jugendtreff oder was auch immer. Wir schauen das irgendwie an, ob das einigermaßen kompatibel ist mit dem Credo von Radio LoRa. Meistens ist es überhaupt kein Problem. Das heißt, die Leute können kommen, machen die Sendung entweder live oder nehmen sie auf im Studio 2 und senden die dann. Ich möchte noch schnell darauf angehen, was wir eigentlich tun für die Integration von fremdsprachigen Sendungen ins Radio LoRa. Und eigentlich muss ich zugeben, wir tun verblüffend wenig. Es ist ganz generell zu sagen, das Wochenprogramm ist voll. Wir kriegen laufend so viele Anträge für neue Sendungen, dass wir kaum nachkommen, die Anträge zu behandeln, sodass wir uns eigentlich kaum aktiv um neue Sendungen bemühen. Die Quotenregelung in den Gremien habe ich schon erwähnt als ein Mittel. Das andere ist einfach, dass die fremdsprachigen Sendungen, also Anträge für fremdsprachige Sendungen werden bevorzugt behandelt. Das heißt, wenn jemand eine Sendung machen will in einer Sprache, die bis jetzt noch nicht im Radio vertreten ist, dann bemühen wir uns wirklich ganz stark darum, die Sendezeit freizuschaufeln. Zum Beispiel im Moment sind hängig irgendwie eine Sprache in Hindi und eine Sendung in Hindi und eine in Rumänisch. Das wird jetzt irgendwann mal der Entscheid fällen, wobei wir uns natürlich schon auch ein bisschen darum bemühen, herauszufinden, was die Leute wirklich wollen in ihren Sendungen. Also wenn sie eventuell nur Musik auflegen oder so, dann interessiert es uns nicht so sehr. Ich komme dann noch darauf zurück. Entscheidend finden wir es grundsätzlich nicht, wie viele Leute eine Sendung potenziell hören können. Es geht uns eher darum, wie wichtig wir selbst die Sendung finden. Das heißt, eine Sendung in Somalisch, natürlich wird die nicht von wahnsinnig vielen Leuten gehört, aber darum geht es uns einfach wirklich überhaupt nicht. Also es geht darum, dass wir wichtig finden, dass wenn schon Leute gibt, die in Somalisch senden wollen, dann gehen wir davon aus, dass ein Interesse besteht und dann soll das über den Äther. Und da wird auch Platz geschaffen. Die letzten Sprachen, die auf diese Weise dazugestoßen sind, sind eben Somalisch und Polnisch. Auch Kroatisch übrigens, also ich habe das schon kurz angetönt. Also früher hatten wir eine jugoslawische Sendung, dann wurde diese Sendung zu einer serbokroatischen Sendung. Dann ist eine bosnische Sendung dazugekommen. Dann hat sich die Sendung in serbokroatisch zu einer serbischen Sendung verwandelt. Und seit diesem Jahr haben wir auch eine kroatische Sendung im Programm. Sie legen immer wieder Wert darauf, dass es ganz verschiedene Sprachen seien. Ich kann das nicht beurteilen. Natürlich, wenn wir von Integration von fremdsprachigen Menschen ins Radio LoRa sprechen, dann müssen wir noch Verschiedenes beachten. Einerseits zum Beispiel der hohe Anteil von Migrantinnen in der Region Zürich, das habt ihr auf der gesehen, es sind also offiziell knapp 30%. Inoffiziell wissen wir alle, dass es viel mehr sind. Das heißt, die Leute, die einen Schweizer Pass haben, zum Beispiel, werden nicht mehr als Migrantinnen gezählt. Leute, die sogenannt illegal sich in der Schweiz aufhalten, werden auch nicht als Migrantinnen gezählt. Wir können davon ausgehen, dass mindestens ein Drittel, wahrscheinlich eher 40% der Menschen, zumindest in der Stadt Zürich, Migrantinnen sind. Was ich damit sagen will, ist, dass der Leidensdruck oder das Bedürfnis dieser fremdsprachigen Menschen nach Zugang zu den Medien und zum Radio so groß ist, dass wir, dass sich schon fast von alleine ergibt, dass wir die Leute auch ins Radio aufnehmen. Es genügt dazu eigentlich nur, einfach offen zu sein. Und dann ergibt sich das fast von selbst. Natürlich gibt es noch andere Erklärungen, zum Beispiel die historische Erklärung, dass die Wurzeln von Radio LoRa teilweise in den Drittweltorganisationen oder in antiimperialistischen Kreisen zu suchen sind. Diese Menschen sind natürlich sowieso speziell offen für fremdsprachige Menschen, das ist ja klar. Wir sollten auch erwähnen, dass wir für die Region Zürich praktisch ein Monopol für fremdsprachige Sendungen haben. Wir wissen natürlich auch, dass genau aus diesem Grunde unser fremdsprachiges Publikum ein besonders treues Publikum ist. Es gibt auf DRS2 jeweils am Samstagnachmittag zwischen 4 und 6, wenn mich nicht alles täuscht, 2 Stunden in verschiedenen Fremdsprachen, glaube ich, Türkisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch. Das ist dann eben auch wirklich schon alles. Das heißt, fremdsprachige Sendungen gibt es in der Region Zürich, abgesehen von diesen 2 Stunden am Samstagnachmittag, nur auf Radio LoRa. Ich will noch etwas erwähnen. Sendung machen im Radio LoRa ist, wie gesagt, Gratisarbeit. Folglich gibt es auch keine Schwarzarbeit. Ja, das hat natürlich zur Folge, dass man, um Sendungen zu machen im Radio LoRa, keine Aufenthalts- oder Arbeitsbewilligung braucht. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass die sogenannten illegalisierten Menschen, von denen es in der Schweiz unglaublich viele gibt, das LoRa als ihr einziges Sprachrohr benutzen. Einerseits, andererseits auch als Treffpunkt, wo man Kaffee trinken kann, schwatzen kann, wo Aktionen geplant werden, zum Beispiel Demos oder Solidaritätsfeste. Als Zusammenfassung möchte ich noch kurz über das Wort alternativ sprechen. In der Schweiz heißen die freien Radios ja alternative Lokalradios. Ich habe erwähnt, dass sich eine Tendenz herauskristallisiert hat, dass sich das Gewicht von den politischen Inhaltssendungen verschoben hat Richtung Musiksendungen und eben auch Richtung fremdsprachige Sendungen. Das hat etwas mit diesem Wort alternativ zu tun. Was ist denn eigentlich alternativ? Eine simple Definition wäre, eine Alternative ist etwas, das anders ist. Wie denn anders? Was Radio betrifft, kann man davon ausgehen, dass die staatlichen und kommerziellen Sender ja eigentlich eh überall ziemlich gleich tönen. Unser Ziel ist dann eben halt anders zu tönen. Wie sieht das konkret aus? Wortsendungen in Deutsch haben es besonders schwer, anders zu sein. Schließlich hört man ja in der Region Zürich vor allem, oder eigentlich praktisch nur, in Deutsch. Simplifiziert heißt das, diese deutschen Sendungen, deutschsprachigen Sendungen, müssen kritisch sein und tendenziell eindeutig links. Wir definieren uns als linkes Radio. Bei Musiksendungen ist es vielleicht ein bisschen komplizierter mit dem Alternativ. Wir sagen kein Kommerz, was auch immer das heißen mag. Das ist natürlich relativ. Es gibt ja auch vereinzelt auch gute und inspirierte Musikerinnen, die viel Geld verdienen. Aber eben zum Beispiel sind wir die Einzigen, die ganze Techno-Tage oder Nächte im Programm haben. Das Wichtigste ist einfach, es muss irgendwie anders tönen. Es gibt bei uns keine Hitparade, keine Playlist. Unser CD-Archiv wird nach solchen alternativen Kriterien bewirtschaftet. Das heißt zum Beispiel, dass wir die Promo-CDs, die wir von den Plattenfirmen zugeschickt erhalten, ohne dass wir sie bestellt haben, zum allergrößten Teil an Secondhand-CD-Läden verkaufen und mit dem Erlös uns besser zusagende CDs einkaufen. Natürlich, was ich da sage, ist ziemlich theoretisch. Der Kommerz schleicht sich langsam im Radio Lora ein. Vielleicht auch eben nur schon dadurch, dass das politische Bewusstsein der jüngeren Generationen irgendwie anders ist, also um nicht zu sagen geringer. Ja, bei fremdsprachigen Sendungen ist das mit dem Alternativ natürlich etwas ganz anders. Sie tönen ja eh schon anders. Es gibt da ein anderes Problem und die Frage, die wir da bis zur Erschöpfung jeweils diskutieren und wo wir noch nie zu einem Ergebnis gekommen sind, ist, ob für die fremdsprachigen Sendungen die gleichen Parameter gelten sollen wie für die deutschsprachigen Sendungen. Das heißt, müssen sie ebenfalls kritisch und links sein und dürfen sie auch nur nicht kommerzielle Musik senden? Oder sind sie nicht schon alleine dadurch alternativ, dass sie nicht deutsche Sendungen sind und für diejenigen ein Sprachrohr sind, die sonst keine Stimme haben? Es ist ja sicher auch kein Zufall, dass es bei uns nicht weniger als 3 fremdsprachige Sendungen gibt, die auf Deutsch übersetzt Stimme der Stimmlosen heißen. In der Praxis ist es tatsächlich so, dass für fremdsprachige Sendungen nicht die gleichen Parameter angewendet werden. Die Diskussionen sind endlos, werden weiterhin geführt. Wir fragen uns eigentlich immer mindestens einmal pro Woche, was eigentlich alternativ heißt. Schlussendlich gibt es nur einen Grundsatz und der muss immer und von allen respektiert werden. Kein Rassismus, kein Sexismus und keine Werbung. Und da gibt es auch für fremdsprachige Sendungen keine Ausnahme. Danke.